Pussy.
Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, gute was auch immer. Ja, Gott sei Dank kein Corona, aber eine gescheite Verkühlung oder grippaler Infekt oder was auch immer, aber ja, was macht man da, wenn man krank ist und gerade sowas passiert? Ha? Man liest, ne? Man kann was lesen. Also im Unterschied zum Günter Platter und anderen, die die 104 Seiten der Anordnung zur Hausdurchsuchung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht gelesen haben. Die haben es alle nicht gelesen, der Abgeordnete Hörlos die Rolle gesagt, was, Chats, welche Chats, warum sind die veröffentlicht worden überhaupt? Ja, Sauerei, warum wird Korruption aufgedeckt? War ja früher auch nicht so. Was macht man, wenn man krank ist? Man liest die 104 Seiten zum Beispiel. Haben Sie schon gelesen, können Sie auf profil.at, zackzack.at und sonst überall downloaden. Ist eine schöne Leserei, muss man sagen. Beginnen wir auf Seite 62 von 104 zur Beweiswürdigung, zum Tatplan. Der Tatplan und die oben beschriebene Vereinbarung erschließt sich aus der Zusammenschau der Chat-Nachrichten im Jahr 2016 zwischen Magister Schmidt, Kurz, Magister Sophie Karmasin, Magister Helmut und Wolfgang Fellner und den nachfolgend objektivierbaren Umsetzungshandlungen. Der zeitliche Zusammenhang zwischen dem ersten Studienauftrag an B am 22. September 2016 und der vorangehenden Mitteilungen Kurz über die unmittelbar bevorstehenden Umfragen besprochenen Sinn, die erkennbar mit der nun zu B wandernden Politikforschung in Österreich in Zusammenhang steht, legt den Verdacht nahe, dass die Motivation für den Studienauftrag in den erst dadurch eröffneten Möglichkeit einer Verschleierung der Zahlungen für Parteiumfragen lag. Weiters zeigt sich daraus deutlich, dass Kurz in die Planung von Anfang an eingebunden war, dieses für seine politischen Ambitionen so wichtige Projekt auch aktiv förderte. Kurz war vom Projektbeginn im März 2016 an eingebunden, regelmäßig informiert und brachte sich auch aktiv selbst ein, indem er auf die noch zögernde ehemalige Familienministerin Magister Karmasin einwirkte. Und auch ihm klar war, dass diese Konstruktion deshalb erforderlich war, um einerseits durch die offizielle Beauftragung von Umfragen bei B durch Österreich die Beauftragung der einen wahlkampfvorbereitenden Umfragen vorerst innerparteilich verheimlichen zu können und andererseits auch um die Kosten im Finanzministerium verschleiern zu können. Beides war neben der Vermeidung von Strafverfolgung auch deshalb wesentlich, weil Kurz vor der Erlangung der Stellung als Bundesparteiobmann nicht über die dafür notwendigen Mittel aus der Partei verfügen konnte und er sich innerparteilich noch nicht mit seinem politischen Projekt durchsetzen konnte. So erlangte der damalige Bundesparteiobmann und Vizekanzler Dr. Mitterlehner Kenntnis von einer anderen von Kurz bei Meinungsforscher Dr. Sommer im März 2016 in Auftrag gegebenen Umfragen zeigte sich nicht bereit, wie von Kurz gewünscht, die Koalition zu sprengen und Neuwahlen zu suchen. Auch die Landeshauptleute, mit denen Kurz gesprochen hatte, rieten ihm von Neuwahlen ab. Die jedoch grundsätzlich Erfordernis für die Verwirklichung des Projekt Ballhausplatz waren. Die Wichtigkeit der parallelen Beauftragung von B durch Österreich zeigt sich auch daran, dass Magister Schmidt am 2. Dezember 2016 Wolfgang Fellner um einen Rückruf und Erklärung ersuchte, da die Umfragen, Zitat, noch nicht umgestellt seien. Zitat, SMS, lieber Wolfgang, bitte im kurzen Rückruf, die Umfragen sind noch nicht umgestellt. Wollte mich nach Stand erkundigen. Liebe Grüße, Thomas. Alle Personen, die in der von Ende 2016 bis zumindest März 2018 dauernden Umsetzung der Vorgehensweise beteiligt waren, wussten, dass die in der Regel über Magister Schmidt laufende Koordination zu B deshalb nötig war, weil er als offizieller Auftraggeber für das Finanzministerium auftrat. Daraus folgt auch ihr Wissen über missbräuchliche Zahlung aus Amtsgeldern. Motivation der Umfragen und ihrer Veröffentlichung, Seite 64 von 104. Letzter Absatz. Die ausschließlich parteipolitische Motivation der Umfragen sowie ihrer Veröffentlichungen zeigt sich daran, dass diese einerseits zur internen Information und Anpassung der Strategie, was erwarten sich die Wähler, andererseits mehrfach zur bewussten Steuerung der öffentlichen Meinung, wie etwa zur Mobilisierung der Wähler bzw. zur parteiinternen Beeinflussung benutzt wurden. Dies zeigt sich etwa Anfang 2017, als Magister Schmidt hinsichtlich einer Umfrage bei Frischmann, MSC, nachfragte, ob die Umfrageergebnisse eh so seien, wie wir wollen. Er dann unter anderem mit ihm den Veröffentlichungszeitpunkt besprach und daran von Schmidt eine bestimmte Erwartungshaltung geknüpft war. Was Frischmann bestätigte, wir zündeln. Die Veröffentlichungen waren dabei zur Meinungslenkung unverzichtbarer Bestandteil der Strategie. Um die beabsichtigte Wirkung erzielen zu können, mussten die Umfragen und deren Kommentierungen im redaktionellen Teil eines Mediums erscheinen, weil nur so der notwendige Anschein von unabhängig recherchierten Daten gegeben war. Dass eine andere Form der Veröffentlichung aus Sicht der Beschuldigten nicht in Frage kam, etwa durch ein Inserat oder eine die andere Auftragserteilung offenlegende Weise, zeigt nachfolgender Nachrichtenverlauf. Die Umfrage nimmt keiner, schaltet doch gleich ein Inserat. Eben daher haben wir ja unser B.Österreich-Tool entwickelt, erfolgreich. Verstehe, von wegen Systemmedien. Zur verdeckten Verrechnung. Seite 65 von 104. Die Verrechnungsmodalitäten wurden in diversen Chats untereinander in einer Form abgestimmt, die das bei den Beteiligten vorliegende Unrechtsbewusstsein und somit die subjektive Tatseite zeigt. So stellte B. nicht einfach Rechnungen für ihre Leistungen, sondern die Rechnungslegung musste von Magister Magister Schmidt persönlich erklärt werden bzw. persönlich beredet werden. Dies inkludierte die Abstimmung zwischen Frischmann und Schmidt zur Frage, wie die letzten Studien bezahlt wurden und welche Arbeitsbelege bei uns liegen, sowie das finale Okay von Schmidt bezüglich Verteilung Summen nach einer Besprechung zwischen B. und dem Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit im Finanzministerium Magister Johannes P. Studieninhalte sollten nicht an die offizielle Adresse im Finanzministerium, sondern an die ÖVP-E-Mail-Adresse von Magister Schmidt oder gar nicht per Mail geschickt werden. Als Magister Schmidt die Abstimmung der Verteilung Summen mit Magister koordinierte, meinte er, aber bitte schick mir nichts. Bitte. Zur Rolle von Sebastian Kurz. Sebastian Kurz ist die zentrale Person. Sämtliche Tathandlungen werden primär in seinem Interesse begangen. Das schon lange geplante Projekt Ballhausplatz war auf seine Person maßgeschneidert. Und alle an der Planung und Umsetzung beteiligten Personen mussten sich dem übergeordneten Ziel, ihn zur Position des Parteiobmanns und in weiterer Folge des Bundeskanzlers zu führen und diese danach abzusichern, unterordnen. Aus der Vielzahl an ausgewerteten Chatnachrichten ist ersichtlich, dass er Kurz in allen wichtigen Belangen die Grundsatzentscheidungen trifft und diese Entscheidungen von seinem engsten Beraterkreis umgesetzt werden. Wenn es aus seiner Sicht seines eigenen Eingreifens bedarf oder ein Problem dringend gelöst werden muss, zum Beispiel durch Überreden der noch zögernden Magister Magister Dr. Sophie Karmasin, bringt er sich unmittelbar sogar in scheinbar unbedeutende Angelegenheiten ein, zum Beispiel eine Nachfrage, ob bestimmte Umfragen schon veröffentlicht wurden. Sebastian Kurz war von Anfang an in die Planung involviert und ließ sich von der Umsetzung des sogenannten P.Österreich-Tools regelmäßig berichten. 6. März 2016. Sophie treffe ich nächste Woche wegen Umfragen und brachte sich, soweit es erforderlich war, auch selbst ein. Magister Schmidt, gute News bei der Umfragefront. Sophie weiß ich nicht, ob ich überreden konnte. Sie ist noch voll auf. Ja, Kurz, kann ich mit dir reden? Die Art und Weise der Berichterstattung von Magister Magister Schmidt an Sebastian Kurz ist starkes Indiz einer bereits erfolgten Vorbesprechung und Planung zwischen den beiden, weil sonst für den Adressaten Kurz die Nachrichten von Magister Schmidt nicht verständlich wären und er nicht wissen könnte, was mit der Umfragefront gemeint sei. Auch über Umfrageergebnisse sowie die Zeitpunkte der Veröffentlichungen einzelner Umfrageergebnisse wurde Sebastian Kurz regelmäßig informiert. Umfrage am Sonntag müsste alles passen. Neue Werte, call me, Mr. Umfrage, grins, was deren subjektive Bedeutung für ihn unterstreicht. Dies zeigt sich weiters daran, dass der Prätorianer Magister Magister Schmidt, der seinen Angaben nach immer zu deinen Diensten an Kurz steht, ganz überwiegend für Kurz wichtige Umstände oder Folge berichtet, um diesem seine Loyalität, der für seine weitere Karriereentwicklung innerhalb des Netzwerks höchste Bedeutung zukam, stetig zu beweisen. Kurz besprach sich mit Schmidt hinsichtlich der Veröffentlichung einzelner Umfrageergebnisse. Ebenso bedankte sich Kurz bei Schmidt für die Umfrage und das Interview von B., das von Frischmann inhaltlich vorgegeben wurde. Diese Kommunikation ist ein weiterer Beleg dafür, dass Sebastian Kurz über die zwischen den Beschuldigten getroffene Vereinbarung Bescheid wusste. Das war jetzt nur ein kleiner Auszug, mehr kann man kränklich ja nicht lesen, aber Sie könnten es lesen. Und jetzt stellen Sie ein paar Fragen. Die erste Frage, die sie stellt, ist, what the fuck? Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet, dass Sebastian Kurz, also Außenminister war, seine getreuen Sektenjünger im Finanzministerium dazu angestiftet haben soll, dass sie bei Österreich als Ratebeauftragung für positive Berichterstattung und gleichzeitig Umfragen bei Meinungsforscherin B, die sie dann frisiert haben, um dafür zu sorgen, dass in der veröffentlichten Meinung, die Meinung die war, dass man gesagt hat, na bitte schau, die ÖVP ist bei 18% und der Mitterlehner, da muss jetzt der Kurz kommen. Das war aber nicht so, die Umfragen waren offensichtlich falsch. Ebenso spannend, dass das mit unserem Geld zahlt worden ist, angeblich, ne? Mit Geld aus dem Finanzministerium. In Österreich haben wir 8 Millionen Presseförderung, mehr als 200 Millionen geben wir für Inserate aus. Diese scheiß Inseratenkorruption gibt schon eigentlich, also der erste, der es professionell betrieben hat, war Werner Faymann. So. Und jetzt hat der Kies Grün das aufblasen auf Summen, die völlig gaga sind. Ja, da wird mehr Geld ausgeben für Inserate, als man für, weiß ich nicht, armutsbetroffene Kinder ausgibt. Das ist völlig krank. Und jetzt liegt die Schwarz auf Weiß da, was immer vermutet wurde. Was ist passiert? Mitterlehner und Kern haben im Frühjahr beschlossen, okay, so geht's nicht weiter, wir müssen jetzt ein neues Arbeitsprogramm machen. In der SPÖ sind wir alle auf dem Kern oben geknickt, dass wir jetzt wählen gehen müssen, weil das ist die Chance. Und Christian Kern hat gesagt, nein, das machen wir nicht, weil ich mit dem Mitterlehner vereinbart die Aktion 20.000, ich habe mit einem vereinbart die Kindernachmittagsbetreuung, ich habe mit einem vereinbart die Abschaffung der kalten Progression, das ist viel wichtiger, bla bla bla. Alles von Kurz gekillt. Das, was übrig bleibt, war dann noch gut genug, dass man weitermacht. Aber nicht für den Kurz, weil der gewusst, wenn der Mitterlehner jetzt wieder auf die Haxen kommt, indem er erfolgreich was weiterbringt, kann sich der Kurz seinen Karriereplan auf den Hintern bitten. Und deswegen musste Reinhold Mitterlehner unter allen Umständen beschädigt werden, bis er entnervt aufgibt. So damit begonnen, dass der Kurz den Mitterlehner attackiert hat in der Woche, wo Mitterlehner seine Tochter verloren hat. Charakterliche Debatte Kurz damit beendet. Christian Kern hat immer gesagt, es wird manipuliert, man braucht sich anschauen, die Tonalität damals im Boulevard. Der Kurz ist aufgeschrieben worden, der Kern habe. Was? Das war's. Der Kurz hätte sein können, ein Hydrant. Solange der Hydrant viel Geld ausspuckt für die Medien, hätten sie geschrieben, dass der Hydrant gescheiter ist als der Herr Mitterlehner und der Herr Kern zusammen. Nicht weil es so ist und weil die Leute das so sehen, sondern weil die Leute so glauben sollen, indem man ihnen das ständig schreibt. Und damit es geschrieben worden ist, ist offenbar gescheit zahlt worden. Da reden wir jetzt nur von Österreich. Ich kann mich an Berichterstattung erinnern in der Kronenzeitung, im Kurier und der Presse und im ORF, wo ich mir denke, no, freiwillig wird das auch keiner gemacht haben. Außer man hat sich geistig selbst entleibt. Na, solche Sachen entstehen, wenn man mit dem Lift aufgefahren will, gemeinsam, mit dem Superstar, mit dem Wunderkind. Ja? Manche Redakteurinnen und Redakteure in Österreich haben sich verhalten, seit Sebastian Kurz in der Politik ist, wie Fangirls und Fanboys und nicht wie Journalisten, deren Aufgabe es ist, objektiv zu berichterstatten. Das liegt daran, dass unser gesamtes Mediensystem verhabert, verhurt ist und von öffentlichen Zuwendungen abhängig. Würde man heute die öffentlichen Inserate der öffentlichen Hand bei Medien streichen, blieben in Österreich vielleicht 3 Zeitungen am Leben, der Rest wäre hin. Damit wir wissen, wovon wir reden. Und wenn Medien unter so einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, ist es völlig logisch, dass sie kaufbar sind. Na, weil sonst müssen sie eine Leute aussehen. Schauen wir halt nicht so genau hin beim Kurzen. Dafür leben wir weiter. Unter diesem Motto hat sich fast die gesamte Medienlandschaft in geiselhaftes System Kurz begeben. Und dank Medientransparenzgesetz kann man genauer schauen, wer wie viel bekommen hat. Und auch hier muss man sagen, wenn man das jetzt nicht aufräumt, kriegen wir es nie mehr im Griff. Der Christian Kern hat das alles in der Vergangenheit beschrieben. Ausreichend. Unter anderem, wie Sebastian Kurz 1,2 Milliarden für die Nachmittagsbetreuung und einen Rechtsanspruch für die Kinder durchgesetzt hat. Da war dem Kurz das eigene Fortkommen wichtiger als das Land. Letztklassig, oder? Und die entscheidende Frage ist ja für mich längst, wie kann es sein, dass der Kurz überhaupt noch einstimmig im Club gewählt wird als Klubobmann, ich meine, abgesehen davon, dass er zum Wahlzeitpunkt nicht einmal Mitglied des Nationalrates oder Parlamentarier war, wurde erst, weil Sie sehen das ja am Donnerstag, wo Sie heute Mittwoch da eine schlurfe, ist er erst heute geworden. Man weiß ja nicht einmal, ob der nächste Woche Parteichef ist. In den Akten gibt es Verschlussakten, die sind geschwärzt, das deutet darauf hin, dass bei manchen Tatbeständen und bei manchen Verfahren sozusagen noch was kommt. Weil sonst hätten es die beschuldigten Anwälte ja lesen dürfen. Was da drin ist, das weiß keiner. Das heißt, jetzt ist die VP verhaftet worden, vielleicht wird der Herr Kurz verhaftet, vielleicht wird der Herr Frischmann verhaftet, der Herr Fleischmann, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur eins. Das System Kurz ist am Untergehen und die ÖVP krallt sich daran. Und wenn die ÖVP nicht das Schicksal der Demokratia Christiana in Italien erleiden, würde es noch am Korruptions- Skandal einfach zerrissen hat, dann werden sie sich jetzt anschneiden müssen. Wer sich an Kurz klammert, wird mit ihm untergehen. Das gilt für die ÖVP genauso wie für den Bundeskanzler Schallenberg. Jetzt ist die spannende Frage, wie geht's denn weiter? Ein Wahnsinn, die SPÖ hat sich mit dem Herrn Kickl getroffen. Klartext. Uns wird ein Korruptionssumpf, den manche nur als Spitze des Eisbergs bezeichnen, präsentiert, wo völlig klar ist, dass wir so nicht weitermachen können. Wir brauchen eine Neuregelung der Parteienfinanzierung. Wenn einer Wahlkampfkosten überschreitet, soll er in Häfen gehen. Sonst hört es nie auf. Wir brauchen eine Neuforderung. Neugestaltung der Medienförderung, diese Inseratenscheiße. Das muss alles nach transparenten Kriterien erfolgen. Es braucht eine Obergrenze, so wie es die Neos auch im Nationalrat gefordert haben. Die SPÖ hat dankenswerterweise auch die Regierung aufgefordert, mit einem Entschließungsantrag, der natürlich abgelehnt wurde, ein Antikorruptionspaket vorzulegen. Auch das passiert nicht. Gut, kann man sich denken, die lernen es halt nie. Nein, die wissen genau, was passiert. Die wissen, dass sie untergehen. Je mehr da rauskommt, nochmal zur Erinnerung, nur wegen einem Handy vom Schmidt. So, zurück zur SPÖ. Was war in der Situation zu tun? Die ÖVP hat sich verweigert der Aufklärung und hat sich verweigert, die korrupten Strukturen im Staat zu entfernen. Daraufhin haben die Grünen Gespräche mit Rot, Blau und Neos aufgenommen und haben gesagt, was machen wir? Wir müssen den abwählen, weil der ist ja nicht mehr haltbar. Wenn man die 104 Seiten gelesen hat, da tut sich ein mafiöses System aus, die kehren weg von der Macht und haben ultimativ den Rücktritt von Kurz gefordert. Die ÖVP, weil sie machtverliebt ist, hat Kurz dann ausgetauscht und vielleicht haben doch ein paar die 104 Seiten gelesen. Doch das kann ja nicht so weitergehen. Kurz wird als Parteiobmann und Clubobmann nicht lang bleiben können und das gilt auch für die meisten seiner Getreuen. Der Staat, die Republik, stand also vor einer sehr schwierigen Situation. Gewählt wird ja nie eine Regierung, sondern der Nationalrat und der ist noch immer voll funktionsfähig. Jetzt, wenn sich die ÖVP verweigert, neuen Korruptionsgesetzen, der Aufklärung etc., dann sind die Mehrheitsverhältnisse nach der letzten Wahl so, nachdem sie sich ja wieder mal eine Wahl gekauft haben, wahrscheinlich durch geschobene Umfragen, wie beim ersten Mal, ist es so, dass es nur eine Mehrheit gegen die ÖVP gibt, wenn alle anderen zusammenarbeiten. Rot-Grün, Neos Blau, Herbert Kickl. Boah. Wenn ein Haus brennt und da stehen drei Rechte, einer davon mit echt übler Vergangenheit zum Beispiel dabei und haben einen Schlauch in der Hand, lasse ich da stolz das Haus abbrennen oder sage ich, Burschen, kommt sehr schnell zum Läschen und dann schlägt sich aber bitte wieder und sagen wir schön Danke. Ja, und dann fetzt man sie wieder. Ist völlig okay. Niemand redet davon, dass die SPÖ die Vernitzki-Doktrin aufgeben soll. Das wäre ein Gang. Nein. Aber in so einer Situation darf man der ÖVP nicht den Gefallen tun, zu sagen, naja, wir sind jetzt Haltungsturnen und im Kickl gehen wir überhaupt nicht, wenn es darum geht, das korrupteste, mafiöseste System auszumerzen, das Österreich je gesehen hat in der Geschichte der Zweiten Republik. Damit wir wissen, wovon wir reden, die ÖVP hat die Wahlkampfkosten überschritten. Sie haben Inserate offenbar manipuliert. Sie haben Berichterstattung gekauft gegen Inserate. Diese Wahl wurde ja gekauft. Eine Wahl ist das Hochamt der Demokratie. Was die gemacht haben, ist die ÖVP, sie haben die Demokratie in Österreich zerstört. Bei dieser Wahl. Man hat doppelt so viel ausgegeben, fast wie erlaubt war, und hatte dadurch einen immensen Wettbewerbsvorteil. Allein dafür kehren die alle weg. So, und in so einer Situation, da rennt die Wagner zu sich, nee, klar, wie der Herr Doskozil das sagt, der hätte lieber Neuwahlen gehabt, obwohl keine Partei im Nationalrat wählen will, weil sie erstens pleite sind oder im Fall der FPÖ sie anscheißen, dass die Impfgegner ins Parlament kommen. Sagt der Doskozil jetzt, naja, die Neuwahlen waren besser gewesen und die reden die alles falsch. Weil man kann der Rendi Wagner alles vorwerfen. Aber wo genau ist der Doskozil bereit, irgendwo gewesen, außer Einitz Mosern irgendwas zu machen? Und er kritisiert, dass es ihm in den Kegel trifft, während er mit der FPÖ im Burgenland koaliert hat. Manchmal muss man öfters gegen ein Stadl die Arena mit dem Schell, dass man auf solche Gedanken kommt, würde ich mir einbilden. Christian Kern hat ja bei Bussifussi das erste Mal erzählt, wie das war, diese Zusammenarbeit in der Bundesregierung, welche Obstruktion, wie er es nennt, betrieben wurde und wie Sebastian Kurz seinen persönlichen Erfolg alles untergeordnet hat und wie wir heute wissen, offensichtlich auch Gesetze. Und wenn ich ausfalle und Sie trotzdem was Kluges hören wollen, sagen wir Ihnen jetzt, nochmal aus dem Gespräch mit Christian Kern, was er damals schon erzählt hat. Und das erscheint heute alles in einem anderen Licht. Letzte persönliche Anmerkung, bevor ich mich wieder ins Krankenbett begebe. Mir wurden ja im Wahlkampf damals E-Mails, die ich an Christian Kern geschrieben habe oder die er an mich geschrieben hat, aus dem Bundeskanzleramt gestohlen. Die wurden mutmaßlich, so legt auch ein Gerichtsurteil in eigener Sache nahe, wo wortwörtlich steht, der Verdacht gegen die Übersetzerin Anna J. hat sich nicht entkräftet, sondern im Gegenteil verhärtet. Diese Anna J. hat diese Unterlagen, so glauben wir, an einen bekannten ÖVP-Politiker weitergegeben. Der hat es dann sozusagen dirigiert, was seinem Hobby sehr nahe kommt, und hat zu einem ÖVP-nahen Berater, der sehr nahe an Josef Bröll und anderen und auch an Sebastian Kurz ist, weitergegeben. Dieser hat es dann an Medien verteilt, unter anderem an die Presse und an Profil. Liebe Grüße an Anna Thalhammer und Gernot Bauer an dieser Stelle. Was ich mir jetzt frage ist, dass die uns das damals geflattert haben, wird das auch noch aufgeklärt? Wir wissen, wie das geregelt ist, damals schon lange. Beweise waren halt schön. Und darum harre ich der Dinge, ob die Korruptionsstaatsanwaltschaft hier auch noch was findet, das wäre eine späte Genugtuung. Wenn Sie wissen wollen, wie ein Kanzler agieren sollte, reden sollte, auftreten sollte und sich benehmen sollte, bleiben Sie dran. Zeit für Kern. Und den ist heute noch schuld. Bussi. Fussi. So, meine Damen und Herren, und jetzt haben wir endlich einmal einen Bundeskanzler am Hof zu Gast, für den man sich nicht schämen muss. Christian Kern. Servus, Christian.
Servus.
Es ist lustig, das erste Interview, das wir miteinander geführt haben, da haben wir uns ja kennengelernt, dass wir bei News noch das Rudi will streiten hatten. Und die erste Frage war, Herr Bundeskanzler, wie im Arsch sind wir wirklich? Und ich glaube, sie bietet sich auch dieses Mal an, weil was sie alles tut, ist ja das, was man sich eigentlich vor ein paar Jahren nicht vorstellen hätte können. Oder wie siehst du die Lage der Nation?
Ja, du, ich glaube, man muss das unterscheiden. Einerseits das Organisatorische und den Österreich-Bezug. Und auf der anderen Seite, was wirklich rund um uns passiert. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, was der Joe Biden gerade mit Amerika macht, dann ist das eine Sozialdemokratisierung der Vereinigten Staaten, seine Sozialprogramme, seine Infrastrukturprogramme, die Investitionen in die Wirtschaft, das Ziel, Arbeitslosigkeit zum Verschwinden zu bringen, klassisch sozialdemokratische Ideale. Und ich glaube, aus dem kann man auch eine gewisse Hoffnung schöpfen, dass die Idee jedenfalls nicht totzukriegen ist, wichtiger ist denn je. Und die Organisation wird irgendwann einmal daraus ihre Lehren ziehen.
Ja, die Frage ist, ob wir es erleben. Ne?
Das ist sozusagen ja, nein. Das ist, diese Geschichte, solche Entwicklungen sind immer in Wellen. Und die Konservativen bei uns, die Populisten, sind auf dieser Migrationswelle geschwommen. Dieser Form des Nationalismus, der jetzt in vielen Ländern populär geworden ist. Und ich glaube, es wird danach wieder eine andere Politik gefragt sein. Machen wir da gar keine Sorgen.
Gut, dann, das haben wir nicht gemeint, aber ein bisschen Sorgen machen wir schon, wenn ich mir anschaue, wie sich das bei uns entwickelt. Wenn man sich anschaut, wie sich unsere Wirtschaft entwickelt, wenn man sich anschaut, den Stil, der sich jetzt in der Politik etabliert hat, um es auf den Punkt zu bringen, wärst du jemals angeklagt worden, was hättest du getan?
Also ehrlich gesagt, für mich ist das natürlich unvorstellbar, aber es ist, glaube ich, ziemlich aus der Streit, dass spätestens bei einer Verurteilung keine Diskussionsmöglichkeit mehr da ist. Dann muss man zurücktreten und bereits bei der Anklage sollte man das tun.
Das Lustige ist ja, dass Reinhold Mitterlehner jetzt ja sozusagen immer vorgeworfen wird, wenn er sich zu Sebastian Kurz äußert, er sei ja nur gekränkt etc., er hat in der Süddeutschen Zeitung gesagt, Kurz hat mit Sobotka gemeinsam in Wahrheit die Arbeit, die du mit Reinhold Mitterlehner in der Regierung geleistet hast, torpediert und dann hat er gesagt, na schau, die bringen nichts weiter. Reinhold Mitterlehner hat gesagt, das ist eine sehr präzise Beschreibung und du hast dann auf Twitter geschrieben, agree, also dass es so war. Beschreib mal, wie deine Zeit da in der Politik war und wie du da auf Sebastian Kurz getroffen bist und wie du den erlebt hast. Wie war das eigentlich?
Naja, das Interessante ist bei dieser Form der Kritik, das ist natürlich so ein Spin. Und wenn der Reinhold Mitterlehner etwas sagt, dann greift man das nicht auf und argumentiert mit ihm, sondern sagt, der ist beleidigt oder unterstellt ihm ein persönliches Motiv. Ich kenne das ja durchaus auch. Aber das eigentliche Problem, wenn du auf diese Ära jetzt schaust, diese 4 Jahre, die eigentlich Sebastian Kurz die Regierung mehr oder weniger führt mit einer kurzen Unterbrechung, das eigentliche Problem ist ja, es hat in der Substanz nichts gegeben, was irgendwie ein Fortschritt für dieses Land ist. Also wenn man die Österreicher und Österreicherinnen fragt, was ist in dieser Zeit für sie besser geworden, also es wird wenige geben, die darauf eine positive Antwort wissen. Egal, ob das die Arbeitslosigkeit ist, egal, ob das eigentlich das großflächige Versagen in der Corona-Politik ist, egal, ob das die Sicherheitspolitik ist, also was rund um den Terroranschlag passiert ist, ist ja unvorstellbar. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das nicht zu verantworten habe. Ich könnte dann nicht mehr gut schlafen als politisch Verantwortlicher, dass 4 Menschen ihr Leben verloren hat, weil die Polizei dermaßen versagt hat in dieser Frage. Das ist der eigentliche Punkt. Das heißt, wir erleben ein politisches Konstrukt, wo es um die Pointe geht, aber nicht mehr um die Substanz. Und das war das, was ich gemeint habe. Ich glaube, nach kurz wird es eine No-Nonsense-Politik-Phase wieder kommen, wo die Leute das Bedürfnis haben, dass wirklich Probleme gelöst werden.
Ähnlich wie in Kärnten noch, Jörg Haider, als Peter Kaiser zum Landesvater wurde, wo zuerst jeder gesagt hat, der ist ein Vater, sondern die als Mögliche einschlaft. Ne?
Also sehr guter Vergleich. Der Peter Kaiser ist ja auch nicht einer, der sich jeden Tag auf die Brust trommelt, sondern der die Sachfragen löst. Und das, wie man sieht, hat zu einer enormen Popularität geführt.
Was dir ja vorgeworfen wurde, ist der eine Sauger sozusagen mit der Politik ist zu 90% Inszenierung. Mhm. Da hast du ja nicht die eigene Politik gemeint, sondern sozusagen festgestellt, wie ist der Zustand der Politik im Land. Jetzt sieht man also nur mehr Inszenierung oder und den Inhalt, den man sieht, der erinnert an dunkelste Zeiten, wenn ich dann denke, dass ÖVP-Regierungsmitglieder gemeinsam beschließen, nicht mehr an der Gedenkfeier im KZ Mauthausen teilzunehmen, das erste Mal in der Zweiten Republik. Rutschen wir in dieses autoritäre System, wie wir es in Ungarn kennen, mit kleinen Schritten oder wäre das zu dramatisierend?
Ja, du hast, das war damals tatsächlich als Kritik gemeint und die Inszenierung ist ja nicht, wenn der Bundeskanzler eine Pizza austrägt, weil das erkennt ja jeder ganz leicht, dass das nicht der Job des Bundeskanzlers ist.
War auch nicht eine feste Rolle, muss man sagen.
Ja, es hat einen Abend lang Spaß gemacht, würde ich es wiederholen? Wahrscheinlich nicht.
Hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt.
Ja, hätte man Kebab ausgetragen,
aus
Multikulti-Gründen. Nein, aber das, was du da sagst, ist natürlich wahr, weil wenn man da auf die Politik heute schaut, hat man das Gefühl, aus den 90% sind mittlerweile 99% geworden und du kannst heute das eine behaupten, morgen das Gegenteil und rechnest mit der Vergesslichkeit insbesondere der Leute, aber auch des Journalismus in diesem Land. Aber das eigentliche Problem der Diskussion, die wir jetzt führen, ist ja, dass permanent vorgeführt wird, dass die Institutionen, die unsere Republik zusammenhalten, überflüssig sind, quasi keine Existenzberechtigung haben und die werden massiv attackiert. Das gilt für die Justiz, das gilt für die Pressefreiheit, das gilt aber auch schlicht und einfach für den politischen Diskurs mit Menschen, die anderer Meinung sind. Und die Sorge, die man schon haben muss, ist, dass das das Immunsystem der Demokratie schwächt. Und wenn man so will, eine Autokratie entsteht ja nicht von heute auf morgen, die fällt ja nicht vom Himmel, sie bahnt sich an in vielen kleinen Schritten, so wie wir das erlebt haben ja in unserem Land, in unseren dunkelsten Stunden. Und da würde ich mir wünschen, dass es da mehr Wehrhaftigkeit gibt und dass da die Verantwortung wahrgenommen wird. Du kannst es von der aktuellen ÖVP-Regierung nicht erwarten. Das haben sie mehrfach bewiesen, weil die haben ein bisschen so die Idee, weil du mich gefragt hast, wie habe ich die empfunden, für die gilt, der Zweck heiligt die Mittel. Und der Zweck ist nicht sozusagen irgendeine eine Weltsicht, eine moralische Sicht, ein Ziel in dem Land, was zum Besseren zu verändern, sondern der Zweck ist, die eigene Position, die eigene Macht abzusichern. Und ich glaube, immer dann, wenn du sozusagen Macht um der Macht willen ausübst und das nicht einem transparenten, nachvollziehbaren, kontrollierbaren Ziel folgt, wird sehr problematisch. Das sieht man in unserer Geschichte, weil wenn es diesen Rahmen nicht gibt, kommt alles ins Rutschen. Es wird alles möglich und du hast diese massive Polarisierung, die jetzt betrieben wird, indem sich Kurz in die Opferrolle begibt, die trägt ja auch noch einmal dazu bei. Weil das, was 2017 passiert ist, war schon eine Zäsur in unserer Politik mit dieser enormen Polarisierung. Dieses bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Mit einer Explosion, wenn man so will, auch der Emotionen auf beiden Seiten, muss man schon sagen. Und das ist etwas, was auch neu ist, weil als Regierungschef, auch als Bundespräsident selbstverständlich, aber gerade als Regierungschef musst du dafür sorgen, dass das Land zusammengehalten wird, dass die Menschen zueinander finden und sie nicht auseinander dividieren. Weil das Kalkül von Kurz ist, wenn ich mir die Wahlbeteiligung anschaue, wenn ein Viertel der Österreicher ihn wählt, dann reicht's. Der Rest ist ihm egal.
Und das Volk hat mich gewählt.
Das Volk.
Das genau. Volk. Wie oft denkst du eigentlich, bist du deppert, wie habe ich gegen den Buben verlieren können?
Naja, also sagen wir mal so, ich habe eine Berufskarriere gehabt, wo vieles gut gelaufen ist, viele Erfolge da waren. Ich habe einen ständigen Aufstieg in meiner Karriere gehabt. die politische Zeit gehört da nicht dazu. Also keine Frage, es war für mich das erste Mal so, dass ich gesagt habe, ich habe meine Ziele nicht erreicht. Ich war damals nicht gut vorbereitet, keine Frage. Ich habe das Spiel nicht verstanden, weil wir sind da gesessen und haben überlegt, was können wir eigentlich tun, um Arbeitslosigkeit zu reduzieren, was können wir tun, um unser Bildungssystem zu verbessern, während ein anderer sich nur überlegt hat, was kann ich tun, dass die Kronenzeitungs- und Österreich-Herausgeber mir gewogen sind.
Diese erste nicht geschriebene Rede, wo du gesagt hast, Machtversessenheit, Zukunftsvergessenheit, wenn wir so weitermachen, fahren wir an die Wand. Da hast du ein tiefes Bedürfnis im Land befriedigt und in den letzten Tagen habe ich mir gedacht, eigentlich war das sogar wegbereitend perverserweise für den Kurz, weil er dann mit dem neuen Stil und der neuen Zeit genau dieses Gefühl adressiert hat, das du angesprochen hast und damit letztlich gewonnen hat. Das ist merkwürdig
eigentlich. Ja, wobei das Skurrile war, wir haben das ja versucht, durch Substanz zu unterlegen. Das war ja die irrige Annahme. Während beim anderen war es ja nur eine lose Papiersammlung, die halt konsequent exekutiert worden ist. Wobei, vielleicht eine wahre Geschichte erzählend, hier hatte ich noch nie so erzählt, aber öffentlich, aber ich weiß noch gut, eines unserer großen Anliegen ist gewesen, die Ganztagsschulen auszubauen. Weil wir wissen, das ist einfach für den sozialen Zusammenhalt wichtig. Kinder aus schwächeren sozialen Haushalten tun sich schwerer mit dem Lernen. Die brauchen mehr Betreuung, mehr Unterstützung. Die Eltern können sich auch oft um die nicht kümmern, weil sie in den Jobs sind. Und das war sozusagen ein großes Programm. Da hätten eine Dreiviertelmilliarde reinfließen sollen. Und das war wirklich, ist über Wochen gegangen mit der ÖVP und da gab es diese legendäre Ministerratssitzung und in diese Ministerratssitzung rein, wo es eigentlich schon ausgemacht war mit dem Reinhold, sind dann Sobotka Kurz rumgesprungen und haben gesagt, das müssen wir noch irgendwie, das geht alles nicht und wir nehmen die Kinder den Eltern weg und das ist diese ganzen ideologischen Soßen, die die Konservativen halt dann immer so erzählen bei so einem Anlass. Und die waren ständig auf ihren Handys und zufälligerweise gehe ich dann vorbei und sehe, wie da einer was reintippt und irgendwie mit dem Erwin Bröll in laufender Sitzung, ich meine Erwin Bröll, die war nicht Sitzung des Ministerratskollegiums, sondern irgendwie Landeshauptmann, dann abstimmt, wie das jetzt alles verhindert werden muss oder berichtet an den. Und ich habe dann bei einer Rede später gesagt, da gibt es dann Leute, die zu ihren politischen Paten, ohne denen sie kein Wort sagen dürfen, dann die Politik demolieren, die das Land braucht. Und damals hat man fälschlicherweise geglaubt, ich habe den Sobotka gemeint. Aber der war es.
War Erwin Bröll?
Nein, es war der Sebastian Kurz, der mit dem
Kurz
Erwin Bröll da hinten und her gechattet hat. Ja, alle haben gedacht, ich mag den Sobotka nicht und deshalb hänge ich den raus. Aber es zeigt, es war die Obstruktion, die der Reinhold gemeint hat.
Semi, komm her.
Ja, die Empörung ist bis heute groß.
Die regt sich auf. Du hast das erste Mal exklusive Geschichte und der Hund sagt sofort, tu das nicht.
Ja, das ist so, ist so. Nein, das war damals so und zeigt irgendwie diesen Pfad eigentlich, wie zerrüttet.
Aber das Lustige ist, Sobotka und Kurz hängen ja an, da werde ich auch noch zusammen, offensichtlich, weil es gab ja diese berühmte Geschichte, heute reden wir über Chats, wo vom Herrn Schmidt, wo. Also wir haben uns nie Beilung geschickt, vielleicht kann man das einmal offiziell sagen.
Gott bewahre.
Ja. Aber früher, die haben ja alles ausgemacht in diesen Chats, das ist alles zu lesen, ein Sittenbild. Ja. Und das ist, ja okay, das wird halt berichtet oder auch nicht. Die paar E-Mails, die uns gestohlen wurden aus dem Bundeskanzleramt und dann überall publiziert wurden, gab es ja auch immer die Hinweise darauf, dass das eigentlich über Sobotka und Kurz und über den ÖVP-Berater Kapp hinauskam. Und das hat man dann geframed als die Silberstein-Methode. Mhm. Im Nachgang muss man doch sagen, war der Dahl Silberstein ein, weiß ich nicht, ein Lehrbuch im Vergleich zu denen oder nicht einmal annähernd in der Bedeutung, wie sie damals dargestellt wurde. Oder wie siehst du das im Nachgang?
Die Geschichte ist, der hat in Wahrheit aus verschiedenen Gründen nicht zu uns gepasst, was sich herausgestellt hat. Diese Homepage, die er da gemacht hat, diese Facebook-Seite ist vertrottelt, abzulehnen. Wir haben ihn auch rausgeworfen, muss man ganz klar sagen, als das sich dann gezeigt hat. Aber die Methode hat natürlich nicht er erfunden, sondern das ist den ganzen Wahlkampf durchgegangen und wie man jetzt bei den Dossiers sieht, die über die Abgeordneten Greiner und CRISPR verfasst werden, das geht ja munter weiter. Aber irgendwie die mediale Power war so stark, dass man mit den journalistischen Freunden, die man hatte, so eine Geschichte einerseits hochziehen konnte und andererseits dafür sorgen, dass diese Idee vom neuen Stil immer noch zitiert wird, ohne dass man eine Schamesröte im Gesicht hat vom einen oder anderen Kommentator.
Man hat ja dann dir vorgeworfen, sozusagen, du seist, was ich am lustigsten finde. Früher hat man gesagt, der Kern ist eine Prinzessin, Glaskinn, Aber ich habe dich nie nach der Mama rufen gehört, muss ich ehrlich sagen. Also das ist,
nein, du schau, die Geschichte ist ja auch, das ist ja auch ein völliger Blödsinn gewesen, die auch der Persönlichkeit nicht entspricht. Da habe ich mir jetzt das gedacht, wie jetzt wieder Ehefrauen und anderes von politischen Konkurrenten in den Kakao gezogen werden, von ÖVP-nahen Medien. Ich meine, wir haben erlebt, wir sind der Korruption bezichtigt worden, naja, über Tage. Ich meine jetzt nicht, dass wir irgendwo Geld verdient haben, sondern dass wir mit korrupten Machenschaften unsere Geschäfte betreiben. Das war wirklich auf Zerstörung ausgelegt. Und da sind wir zusammengebrochen? Nein, wir haben gesagt, okay, jetzt führen wir die Auseinandersetzung erst recht weiter, in dem Fall mit dem Herrn Fellner, der ja da die ÖVP-Papiere verteilt hat, die ihm da gesteckt worden sind.
Du hast dir damals sogar als erster Politiker in Österreich gesagt, nein, aus, ich gehe nicht mehr zum Fellner und wir inserieren dort nicht.
Ja, das war, mein Ziel ist gewesen, dass man die Schaltungen in Richtung, die Regierung vornimmt, in Richtung Medienanalyse verteilt, also sprich wirklich gemäß der Leserschaft und deutlich reduziert. Wir wollten ja damals auch, dass jede Inserierung eines Ministers im Ministerrat beschlossen werden muss. Da gibt es Einstimmigkeitsprinzip, da hätte man das Volumen deutlich reduzieren können. Das war natürlich der wirkliche Auslöser. Das hat der Thomas Trotzter damals verhandelt für die SPÖ. Die ÖVP hat das natürlich ihren Freunden in den Boulevardmedien gesteckt und die haben halt entsprechend reagiert darauf, indem sie uns halt wirklich davor geführt haben. Aber im Nachhinein muss ich sagen, war man noch viel zu wenig konsequent. Eigentlich hätte man das viel radikaler betreiben
müssen. Was würdest du im Nachgang anders machen eigentlich? Also jeder trägt mit sich was herum, wo er sagt, das hätte ich, wenn ich die Zeitmaschine hätte und die könnte jetzt draufdrücken, dann hätte ich das oder das anders machen. Was sind da die wichtigsten Punkte, die du jetzt primär dir selbst vorwirfst? Eben aus der von der sogenannten politischen Naivität aus, die du mit dem Wissen von heute, so wie du heute drauf schaust, anders gemacht hast.
Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Ich habe, wenn man so will, einerseits das, was in der SPÖ an Organisationsfähigkeit vorhanden ist, wahrscheinlich überschätzt. Mich wahrscheinlich zu lange darauf verlassen. Und das Zweite ist aber ein grundsätzliches Thema, weil du hast ja das Dilemma, wenn du siehst, wie denn dieser mediale Betrieb ist, du kommst ja nicht herum, das in irgendeiner Form zumindest zu bedienen. Ja. So. Und dann heißt das, du musst Bäume umarmen, damit die Umweltfreunde sehen, du bist ein Öko-Freund. Du musst Kreisverkehre öffnen, damit die Regionalpolitik sieht, du meinst das über Habach-Nord wirklich ernst und so weiter. Und diese ganzen symbolischen Handlungen. Und ich denke, es wäre meinem Typ viel entsprechender gewesen, zu sagen, lassen wir das noch viel mehr weg, konzentrieren wir uns wirklich nur noch auf das, was sachlich notwendig ist. Wahrscheinlich hätten wir die Wahl dann auch nicht gewonnen, aber ich hätte mich persönlich wahrscheinlich besser gefühlt hinterher.
Aber du bist mit der Zeit jetzt im Reinen sozusagen?
Nein, absolut. Ich muss sagen, ich habe mir bewusst entschieden, aus der Politik rauszugehen. Das hatte verschiedenste Gründe. Für mich ist diese Entscheidung in Ordnung. Für sie war für meine Familie die richtige, sie war für mich persönlich die richtige. Und was du ja sehen musst, ist, in der Politik hast du Leute, die sind alle total abhängig. Oder der Große ist total abhängig. Die können sich ein Leben außerhalb der Politik nicht vorstellen. Für die meisten ist das sogar eine Art Suchtverhalten. Das ist wie Alkohol oder Drogen. Die fallen in ein Nichts hinein. Und ich habe das einmal verglichen mit, für mich war das so eine Situation, du willst die Welt umsegeln und du schwebst mit deinem Boot über den Atlantik, siehst den Himmel und die Wolken und denkst, was für ein gewaltiger Kosmos. Und dann nimmst du das erste Mal dein Schnorchel und die Taucherbrille und tauchst in die Tiefe und stellst fest, da ist noch eine Welt, die ist so faszinierend, so vielfältig, voller Möglichkeiten, dass ich persönlich froh bin, dass ich mich jetzt für eine andere Rolle entschieden habe, wie unsere Unternehmen entwickeln und ich da auch jeden Tag die Chance habe, was Neues zu sehen und zu lernen.
Die Art und Weise des Abgangs wird da ja innerhalb wieder Parallele zwischen uns, ein anderes Niveau, ich bin nur aus der Partei austreten, aber das wird mir bis heute von manchen übergenommen. Manche nehmen da den Abgang, die Art und Weise mit, ich kandidiere für die EU-Spitzenkandidat und dann doch nicht und dann leckt es mich und auf Wiederschauen quasi. Da wollte das einfach nicht mehr wahrscheinlich. Es sieht aus, macht sich den Blödsinn selber.
Das Ganze ist ja nicht von heute auf morgen entstanden, sondern der Entschluss ist ja gereift und ist auch mit den Handlungsträgern, die dann übernommen haben, vorzeitig auch besprochen worden. Mein Ziel ist es gewesen, ja die Übergabe insofern zu gestalten, dass wir ein neues Programm gemacht haben, das Öffnung Richtung Ökothemen gewesen ist, ganz stark. Aber auch vor allem eine Organisationsreform, die SPÖ transformieren hätte sollen, indem man sagt, nach 10 Jahren ist Schluss, weil wir brauchen neue, frische Kräfte, frisches Blut. Wenn du ein Mandat hast, geben wir auch den Jungen eine Chance. Das ist dann nach meinem Abgang alles zurückgedreht worden. Und das dritte Element war halt auch eine Vorsitzende mitzubestimmen, die das glaubwürdig mittragen kann, diese Öffnung, diesen Neuaufbruch. So, ich wollte damals in dieser Rolle innerhalb der EU da weitermachen, hätte das auch getan, aber habe relativ schnell festgestellt, dass das eigentlich von den neuen Vorsitzenden eher als Bürde betrachtet wird.
Die du aber ausgesucht hast.
Ja, so ist das Leben in der Politik. Also. Ja, aber ist ja, schau, wollte sie so, war so, ist ihr gutes Recht und das habe ich natürlich zu akzeptieren gehabt, ja.
Aber im Nachhinein, das Lustige war, ich kann mich noch erinnern, Pamela Rendi-Wagner kam irrsinnig gut an, wenn man gesagt hat, die benimmt sich nicht wie eine Politikerin, die spricht normal, dann wurde sie Parteivorsitzende und das war weg. Also die Authentizität und das war irgendwie, das was du an Substanzlosigkeit dem Kurz vorwirfst, muss man ja letztlich Pamela Rendi-Wagner in Teilen auch vorwerfen.
Ich möchte über meine Nachfolgerin jetzt wirklich nicht urteilen. Ja. Der Job ist nicht einfach. Jeder, der dort vorne steht, hat es mit einem echten Kugelhagel zu tun. Der kommt von vorne, teilweise auch von hinten. Wenn es irgendwie geht, glaube ich, sollte man das aus seinem eigenen Freundeskreis ersparen.
Das siehst du anders als Hans-Peter Toscozil. Da haben wir auch Erfahrungen gemacht, muss man sagen. Ne? Jedes Mal, wenn es im Wahlkampf ein bisschen wieder gut war, kam nicht der Herr Kurz oder der Herr Sobotka, sondern der Herr Toscozil. Das ist ein Muster, das sich irgendwie durchzieht. Vermisst du auch nicht wahrscheinlich?
Nein, ich glaube, um das vielleicht abschließend zu bewerten, ich darf einen Ratschlag der SPÖ geben. Ich glaube, wir glauben alle, dass diese Bundesregierung, so wie sie heute aufgestellt ist, nicht gut ist für das Land. Die Probleme nicht löst, Gräben vertieft, die Themen, die da sind, nicht angeht. So, das Ziel muss also sein, hier eine Alternative zu schaffen. Diese Alternative ist eine, wo die SPÖ eine Rolle spielen wird. Und deshalb kann ich nur allen empfehlen, sozusagen das Gemeinsame zu sehen und nicht das, was uns trennt oder das, was manche trennt. Weil am Ende, natürlich gibt es in der Sozialdemokratie Strömungen, aber es gibt viel mehr, was alle miteinander gemeinsam haben, als was sie trennt. Und diesen Rat würde ich geben, dass man das nicht aus den Augen verliert.
Wenn man dich jetzt fragt, wir müssen jetzt eine Alternative bieten, jetzt kommt nicht die Frage nach der Spitzenkandidatur, Volkskanzler. Aber was weiß ich, wir brauchen jemanden, der die Wirtschaft wieder auf Vordermann bringt. Christian, stell dich in den Dienst des Volkes. Das sagen, habt ihr mir gern, habe ich schon mal gemacht.
Nein, ich tue das gerne, jeder an seiner Stelle. Ich versuche einen Beitrag zu leisten. Die Firmen, die wir führen, haben zum Beispiel ein Ziel. Klingt jetzt pathetisch, aber wir versuchen halt mit dem, was wir wirtschaftlich tun, auch die Welt ein bisschen besser zu machen. Das heißt, wir investieren und bauen Unternehmen, die sich der Nachhaltigkeit verpflichtet haben, die Umwelt sauberer machen, die mehr Nachhaltigkeit produzieren, die letztendlich dazu führen, dass Menschen ordentliche Einkommen haben. Das ist unser Ziel, da leisten wir auch einen Beitrag. Das ist nicht wenig, finde ich, so wie viele andere in diesem Land. Aber die Spitzenpolitik, da gibt es Leute, die das handeln und ich kann nur hoffen, dass die das gut machen im Interesse des Landes.
Aber das heißt, das Thema ist erledigt forever? Ich sage niemals nie, sagt man normal.
Also oder? Ich habe jetzt gelernt, in der Politik gibt es den Satz, man soll nie, nie sagen, aber mich füllt das wirklich aus mit dem, was wir tun. Es macht mir große Freude. Wenn ich um Rat gefragt werde, dann helfe ich gerne mit. Jetzt bei Ottmar Karas, der hat eine Europa-Initiative entwickelt, das Bürgerinnenforum. Mit ihm zusammenzuarbeiten, macht mir große Freude. Der Mann.
Was machst du da?
Wir haben, das Ziel ist ja, den Europadialog zu befördern, mehr Menschen einzubinden, für Europa zu werben, also unsere Zukunftsperspektive. Und da gibt es eine Reihe von einzelnen Initiativen, unter anderem eine, die sich mit Innovation beschäftigt. Was muss Europa tun, um seinen Wohlstand auch in Zukunft zu bewahren? Und da versuchen wir, Ideen und Vorschläge zu formulieren, die dann breit diskutiert werden sollen.
Das ist ja ein schönes Beispiel, weil bei dem Projekt sind wir nicht nur dabei, ich unterstütze das auch, was weiß ich, der Ottmar Karas macht das, du bist dabei, die Ulrike Lundacek ist dabei, also parteiübergreifend.
Ja, von den Neos sind Leute dabei.
Leute, die sich in vielen Fragen wohl, vor allem was das Menschenbild betrifft, Humanismus, Zugang zu Europa, einig sind, aber in Sachfragen wie, was weiß ich, Steuerfragen durchaus unterschiedlicher Meinung sind, aber wo man es schafft, einen respektvollen Diskurs zu führen. Warum? Und da möchte ich ja selbstkritisch sagen, nehme ich mich gar nicht aus. Also ich weiß jetzt nicht, es ist schon eine Polarisierung mittlerweile drinnen, wo diese Diskursbereitschaft nicht mehr vorhanden ist, aus meiner Sicht. Es wäre undenkbar, dass die Elli Köstinger oder Herr Fassmann daherkommen, sich hinsetzen und ernsthaft über Politik diskutieren. Also ein normales Gespräch führen und nicht sozusagen Sätze abspulen. Da kann man nicht nur der Medienpolitik allein die Schuld geben, das ist schon eine Entwicklung, wo man Politik sozusagen als Mittel zur Macht nur mehr begreift und nicht als die Formulierung des eigenen Willens und der eigenen Überzeugung.
Nein, das ist, da hast du völlig recht. Ich glaube, dass das Schöne an dieser Initiative ist, rund um dieses Bürgerinnenforum auch, dass man aber sagt, lassen wir einmal die ganzen Emotionen weg. Das war übrigens auch ein Fehler, den wir gemacht haben, wie du gesagt hast, welche Fehler, und ich könnte wahrscheinlich abendfüllend über Fehler reden, die mir da auch passiert sind, aber sicherlich eines der Probleme war, mit Emotion auf die neue Volkspartei zu reagieren. Weil das Problem, das wir hatten, war hinter verschlossenen Türen, das ist ungefähr so, zwei Kinder fangen an zu streiten, die Mutter kommt rein und die Tachteln kriegt der große Bruder. Und das war immer unsere Situation, obwohl wir gesehen haben, die kleine Laus hat angefangen. Und irgendwann einmal passiert das so oft, dass du denkst, das kann ja nicht wahr sein. Wir gehen dort raus, schlagen die Zeitungen auf und dann erklärt man uns, wir sind grantig, beleidigt und so weiter. Und das hat zu einer weiteren Emotionserhöhung geführt, was aber ein Riesenfehler ist. Weil eigentlich sollte man die Auseinandersetzung mit der neuen Volkspartei ja eher führen auf der Ebene, was haben die eigentlich sachlich fürs Land erreicht. Weil das ist so dünn, dass man, glaube ich, mit guten Argumenten ja gut rausarbeiten kann, was die Alternative wäre. Und gerade jetzt in Covid, ich meine, was wir da erleben, ist ja, dass die Ungleichheit in unserer Gesellschaft, die Spaltung unserer Gesellschaft dramatisch voranschreitet. In Österreich, aber auch wenn du dir Nord-Süd anschaust, was das zwischen armen und reichen Ländern macht. Also es gibt ja viele Themen, wo man sagen kann, man kann es anders machen, man kann es besser machen. Und auf das, glaube ich, wäre es wichtig, sich zu konzentrieren und die ganze Emotion wegzulassen. Wird der Kurz jetzt verurteilt oder nicht? Ja, ist relevant, weil es einzigartig ist, muss dann auch Konsequenzen haben, aber auf das würde ich mich gar nicht jetzt zu sehr konzentrieren, sondern eher mit der Frage, warum hat unser Bildungssystem so versagt in den letzten 18 Monaten?
Nein, nicht nur in den letzten 18 Monaten.
Ja, aber krass war es dort, weil wir haben 2017 ja begonnen, diese Initiative der Digitalisierung, das war ein Teil dieser Vereinbarungen mit Mitterlehner aus dem Jänner damals, wollten ja massiv investieren in die Ausrüstung mit Laptops, in die Infrastruktur der Schulen, aber vor allem auch in die Lehrerfortbildung.
Bis heute nichts.
Nein, ist gar nichts passiert, was mir ein Rätsel ist. Damals gab es viele, die gesagt haben, das kann man den Lehrern nicht zumuten. Manche Eltern haben gesagt, dann tun die blöd rumsurfen im iPad oder sonst was. Nur dahinter steht ja, wir haben jahrelang über die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen diskutiert. Aber du kannst ja heute über Algorithmen und neue Lernmethoden wirklich jeden Einzelnen fördern nach seinen Fähigkeiten und seinen Defiziten. Das ist ja eine Revolution im Bildungssystem. Das gibt so viel mehr Kindern eine Chance, das abzulehnen und da dagegen zu sein, weil möglicherweise die Lehrergewerkschaft oder der niederösterreichische ÖAB das nicht will, ist ja ein Verbrechen am Land.
Der Kurz hat ja entschieden, die Israel-Flagge am Bundeskanzleramt zu hissen. Jetzt weiß man, dass du Israel sehr verbunden bist, du bist geschäftlich dort aktiv mit einigen Beteiligungen. Du bist jetzt gerade wegen Corona nicht oft dort, aber sonst eigentlich jeden Monat. Jetzt würde man sagen, der Kern sagt, ja, passt, super, dass er das macht, oder?
Naja, das Dilemma dabei ist, wir haben wirklich viele Freunde und Bekannte, die mir geschrieben haben mit diesem Foto Israelis, die sich sehr unterstützt haben, gefühlt haben und gefreut haben drüber, muss man sagen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist nur, dass das halt wirklich ein Konflikt ist, wo Menschen ihr Leben verlieren, die überhaupt nichts mit Politik zu schaffen haben. Und in einer solchen Auseinandersetzung eine so offenkundige Parteinahme ist schon schwierig, weil natürlich müssen wir darüber diskutieren, über den Terror der Hamas und wie der zurückzudrängen ist. Und es ist völlig indiskutabel, dass da tausende Raketen auf Zivilisten abgefeuert werden. Und natürlich haben die diese Raketen nicht gebaut, um damit ein Kinderkränzchen zu bespielen. Aber du musst auch reden, warum ist es eigentlich so, dass heute in israelischen Städten es Ausschreitungen auf der Straße gibt. Wir haben uns jahrelang nicht mit der Situation der Palästinenser auseinandergesetzt, mit ihren Lebensbedingungen. Und das ist verloren gegangen. Wir haben uns in Sicherheit gewickelt und geglaubt, der Konflikt ist schon irgendwie erledigt, weil die Emirates, Saudi-Arabien, Ägypten, der Schulterschluss. Aber am Ende sind die Palästinenser immer zerrieben worden zwischen den großen Blöcken, auch innerhalb der arabischen Formationen. Und heute gibt es die Rechnung dafür. Und ich denke, ein neutrales Land wie Österreich sollte schon verstehen, dass es da viele Aufgaben gibt und nicht nur auf einer Seite.
Netanjahu und Kurz haben was gemeinsam, sind beide beschuldigt als Regierungschefs. Netanjahu ist schon vor Gericht gestanden und nutzen offenbar solche eskalierenden Situationen, Kurz die Flüchtlingswelle, Netanjahu den Konflikt jetzt, um politisch zu punkten. Und das geht bei einer Mehrheit der jeweiligen Bevölkerung hinein. Ist es einfach so, dass man sagen muss, okay, müssen wir akzeptieren, ist halt so, ist ein Bildungsproblem oder einfach diese radikale Ungleichverteilung, dass die meisten im Wald sagen, ja, im Vergleich zu afrikanischen Ländern geht es uns eh gut und jeder hat ein iPhone. Aber diese Abstiegsängste, die fast alle in der Bevölkerung erfasst haben, dass die immer zwangsläufig dazu führen, dass man nach unten tritt, wenn man einen Schuldigen sucht? Oder was ist das Muster dahinter?
Also ich glaube, das ist wieder vielfältig, um das auch zu erzählen, diese Anekdote. Ich war in meiner Zeit als Bundeskanzler in Israel auf Staatsbesuch und unsere Verpflichtung aus der Nazizeit kommen gegenüber Israel ist, glaube ich, ohne Diskussion und muss man auch als Österreich mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen. Und dann war das interessanterweise so, dass nach dem Wahltermin im Oktober der zweite ausländische Politiker, der mich angerufen hat, Benjamin Netanyahu war. Oh. Und der hat mir damals gesagt, er bedankt sich für die Unterstützung Israels und die Kooperation und es tut ihm leid, dass wir die Wahl nicht gewonnen haben, was ich bemerkenswert gefunden habe. Dadurch habe ich persönlich immer gewisse Zuneigung zu ihm gehabt. Allerdings muss man sagen, dass das, was jetzt in Israel passiert, natürlich auch die Saat ist, die er gesät hat. Weil, und das ist vielleicht die Erkenntnis, die wir auch für Österreich haben können, der hat die Rechtsradikalen salonfähig gemacht. Der hat sie in die Regierung geholt und die laufen heute durch die Straßen, schreien ihre Parolen und sind an vorderster Front, wenn es darum geht, Araber zu verprügeln. Und ich glaube, das ist eine der ganz wesentlichen Erkenntnisse, dass man aufpassen muss als demokratischer Politiker, dass man sich nicht mit Hunden ins Bett legt, wenn man dann am nächsten Tag mit Flöhen aufwacht. Ich meine, ist sauber, hat das Ball verbannt quasi. Aber das ist die eine Seite und die zweite ist, dass der Netanjahu ja gezeigt hat, dass man mit einer Minderheit, die einen unterstützt, trotzdem in der polarisierten Situation die Regierungschefposition behaupten kann. Und das ist ja auch einer der frappierenden internationalen Entwicklungen rund um den Trump, weil wir uns die Frage gestellt, gibt es in der ÖVP Kräfte, die auftreten und sagen, das geht jetzt zu weit. Und
überschaubar.
Dann, ja, so überschaubar. Und ich habe vielfach im privaten Kreis die These gehört, naja, das ist ja nicht auszuhalten und da muss es jetzt zu einem Rücktritt kommen. Ich glaube, dass das wir nicht erleben werden. Weil man kann, wie das geht, sieht man derzeit in Amerika bei den Republikanern, wo die Tochter des Dick Cheney abgewählt wird, weil sie die Selbstverständlichkeit ausspricht, dass es keine Wahlmanipulation gegen Trump gegeben hat. Verliert ihr Amt. Das heißt, der Trump ist weg und die Republikaner können sich nicht einmal in dieser Situation von ihm lösen. Und ich denke, für die ÖVP wird strukturell das große Problem sein, dass natürlich diese Gruppe, die jetzt die ÖVP beherrscht, dass sie die gar nicht mehr leicht loswerden, weil die werden nicht freiwillig gehen. Auch im Fall einer Verurteilung werden die nicht freiwillig gehen. Und dann fürchte ich, wird diese Polarisierung noch einmal eine massive Zuspitzung erlangen.
Lieber Christian, ich danke dir sehr, dass du die weite Reise mit der Sammel ins Waldviertel auf dich genommen hast.
Danke für die Einladung.
Bleib mir gewogen, ich bleib da gewogen.
Das hoffe ich.
Ich liebe meinen Kanzler, wie es heute heißen würde. Ne?
Und aber weißt du, was das Schöne ist? Wenn du aus der Politik ausstehst, du weißt das eh vorher. Du hast natürlich viele neue Freunde und dann die bleiben. Und das ist doch schön, dass es auch genug gibt, wo man dann sagt, okay, es war eine gute Zeit, macht mir Spaß, dich wiederzusehen.
Kannst du zum Abschluss vielleicht eine, wenn du sagst, unterhaltsam, was war in der Zeit, die wir zusammen ein bisschen verbringen durften, eine Anekdote, die beschreibt, wie wahnsinnig ich eigentlich bin?
Also ich mag ja, es gibt eine Unzahl und es sollten eigentlich Bücher in Fortsetzungsserien, so wie jetzt, wo Hugo Portisch fehlt, Fussi 1, 2, 3 und so, Vorplan A, Nachplan A, könnte man beliebig in die Länge ziehen. Nein, aber ich bin ja immer ein Freund des Hochgeschlossenen gewesen, weil da bin ich ein bisschen vielleicht spießig, aber wenn du eine Rolle vertrittst, laufst halt nicht die Zocken durchs Parlament, sondern kommst halt ordentlich angezogen auch zu deiner Angelobung. aber jeder wie er möchte. Und ich weiß noch gut, ich bin da hochgeschlossen im Kanzleramt gesessen und du hast mich ja damals bei der Rede am Beginn des Wahlkampfs unterstützt, ja, ja, die wir gemeinsam erarbeitet, die ich dann aus deiner Sicht ja versemmelt habe, weil bei dieses Volkstribun auf der, ja, aber ich muss sagen, wenn nie vergessen, es war ein heißer Sommertag, du kommst ins Bundeskanzleramt drauf, in Badeschlapfen und in einer kurzen Hosen. Und das war wirklich, dieses Bild, das kann ich nicht mehr von meiner Festplatte löschen. Das war wirklich Rock'n'Roll. Die Portiere waren nachgefragt, ob da nicht möglicherweise ein Irrtum vorliegt, als du darauf gebeten wurdest.
Ja, ja. Ich kann mich nur daran erinnern, es war einer der Tage, wo ich dann auch in kurzer Hose im Kanzleramt war und mit Badeschlapfen und Socken und gesagt habe, ich weiß nicht, gestern in der ZIB 2 hätte man nicht eine andere Krawatte nehmen sollen. Und alle waren ruhig am Tisch, was passiert, und du hast gesagt, ich weiß ja nicht, ob du jetzt der Richtige bist, um mir modische Ratschläge zu erteilen. Das fand ich
das sehr war, schön. Ja, ich erinnere mich noch gut, deine Kritik.
Ja. Wahnsinn. Naja, vielleicht wäre es ohne mich besser gelaufen.
Du, ich kann da sagen, das glaube ich A nicht und B, es hätte mir viele glückliche, lustige Stunden vorenthalten. Insofern bin ich dem Schicksal dankbar, dass wir beide uns über den Weg gelaufen sind.
Boah, bevor es jetzt so homoerotisch wird wie in den Chats zwischen Schmidt und Blümel, hören wir auf, meine Damen und Herren. Das war Christian Bitte. Kern, ja, mein Kanzler. Danke. Zum Schlussappell. Danke. Danke.